Deutschlandfunk. Das Feature.
Triggerwarnung. In dieser Sendung werden Gewalt und Folter beschrieben. Wenn Sie das Thema triggern sollte, gehen Sie beim Hören bitte besonders achtsam mit Ihren Grenzen um.
Ja, wie ist der Alltag in so einer Zelle? Du hast niemanden, mit dem du reden darfst. Du darfst auch nicht versuchen, mit deinen Zellennachbarn zu kommunizieren. Vielleicht nach 2 Tagen hat es erstmal angefangen zu kratzen. Nach einer Woche ist mein Körper da wirklich komplett übersät von Läusen. Ja. Und also wirklich, das sind katastrophale hygienische Zustände. Ne? Jetzt hast du keine Toilette in dieser kleinen Zelle, in der du drin bist. Das heißt, du hast immer nur diese 2 Minuten Toilettengänge. Ja. In diesen 2 Minuten, wenn du 1 Sekunde länger dauerst, dann kriegst du Schläge. Wenn du zu spät bist, kriegst du Schläge. Und man zeigt uns auch direkt, es gibt so eine gewisse Haltung, die man immer annehmen muss. Also du darfst nicht einfach rumstehen, sondern du musst immer so stehen, dass Nasenspitze und Zehenspitzen die Wand berühren. Und das ist dann zum Beispiel auch später, was man hin und wieder sieht, dass halt, wenn Häftlinge so an der Wand stehen, dass sie dann von hinten auf den Hinterkopf geschlagen kriegen, dass sie sich die Nase an der Wand brechen.
Entführt in Syrien. Vom Umgang mit Extremsituationen. Feature von Patrick Battarilo.
Ja, einen Tag weiß ich, ich habe nachts einen Nervenzusammenbruch gehabt, ne, bin komplett ausgerastet in meiner Zelle und brüll halt da rum und sowas. Ne. Und meine ganzen Mithäftlinge müssen mich gehasst haben. Ja. Auf jeden Fall, ich gehe zur Toilette und ganz selten gibt es einen Keks. Ja, also einen einzigen Keks. So ein Butterkeks mit ein bisschen Schokolade drauf, ja. Und wenn man so einen hat, dann hebt man sich den auf für einen schlimmen Moment, dass man dann was Gutes hat, ja. Und ich habe auf jeden Fall, bin halt durchgedreht, ja. Und irgendeiner meiner Mithäftlinge hat mir seinen Keks in meine Zelle reingeworfen durch die offene Tür. Ja, und ich komme von der Toilette zurück und da liegt so ein zerbrochener Keks auf dem Boden, ja. Und das ist schon krass, ja, wenn man überlegt, weil, ganz ehrlich, ich würde meinen Keks um nichts in der Welt hergeben. Wenn ich da einen habe, dann habe ich den, dann kriegt ihn keiner. Ja, und irgendjemand war da und denkt sich so, ja, dem Deutschen vorne geht's scheiße. Ne, der kriegt jetzt meinen Keks. Und weiß nicht. Also ich glaube, in diesem Ort von jemand anderem seinen Keks zu bekommen, das bedeutet mehr, als wenn du jemandem hier in Deutschland eine Rolex kaufst. Du bist so an dem unmenschlichsten Ort von allen. So an dem unmenschlichsten Ort. Und trotzdem sind da so Leute, die haben mehr Courage und mehr Menschlichkeit als alles andere zusammen. Die werden wahrscheinlich noch 15 Mal gefoltert werden, bis sie da drin sterben. Und die werden sich bis zum Ende ihre Menschlichkeit nicht nehmen lassen. Und ja, dann guckt man natürlich auf sich. Bin ich so jemand? Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Wenn ich jetzt überlege als Jugendlicher, wenn ich rebelliert habe oder okay, wie einfach es war für mich als Teenager zum Beispiel rebellisch zu sein. Ja. Und jetzt sitzen hier Leute in diesem Gefängnis, die sind so alt, die sind auch 16, 17. Ich sehe dann mich so als 16-jähriger Punker, der gegen den Staat, gegen alles, gegen was auch immer. Finde ich auch bis heute super geil. Ich liebe Punkrock weiterhin. Aber so, wenn ich dann überlege, okay, krass, ich war als 16-Jähriger, 17-Jähriger habe ich meine Mülltonne umgetreten, um zu randalieren, ja, oder um zu rebellieren. Und jetzt bin ich hier auf einmal als zu der Zeit 27-Jähriger und 16-, 17-Jährige in diesem Gefängnis, die lächeln mich an, ja, so, weil, obwohl sie wissen, dass die dafür geschlagen werden, ne, so, das ist Rebellion für mich, ne, so, und ich glaube, das ist was, ja, das kann man nicht sagen, wenn man nicht da war, ne. Ja, mein Name ist Martin, ich bin 31, ich komme aus dem Bereich humanitäre Hilfe bzw. arbeite da halt mittlerweile als Ausbilder bzw. als Dozent in Sicherheitsfragen und in Erster Hilfe. Großer Typ, kleiner Bierbauch, ja. Bart, ja, wie wir alle in Berlin, trage ich ja Vollbart. Das ist ja State of the Art hier in der Stadt, da mache ich natürlich mit.
Ja, Riech,
Auch richtig schöner Tag bin ich meistens mit dem Hund und am Wasser. So, ne, das ist auch im Sommer tatsächlich, ja, jeden Tag, wo ich nicht arbeite. Na, der Hund schwimmt, ich lieg im Sand oder wir fahren Kanu oder was auch immer. Also ich bin jetzt nicht der super aktive Typ, der da irgendwie mit seinem Stand-Up-Paddle irgendwelche Weltrekorde stellen muss. Also ich lieg dann tatsächlich eher in der Sonne und trinke Bier.
Der Golfkrieg ist um 1 Uhr ausgebrochen. 19 Stunden nach Ablauf des Ultimatums der Vereinten Nationen griffen Flugzeuge aus den USA, Großbritannien und Saudi-Arabien Ziele in Irak und im besetzten Kuwait an.
Na, ich wachse halt in der Eifel auf, ne? 91 da geboren.
Unter dem Schutz von Polizeihubschraubern und etwa einer Hundertschaft von Beamten haben die Ausländer im Wohnheim in der Thomas-Münzer-Straße gestern Abend ihre Unterkünfte verlassen. Mehrere hundert Bürger von Hoyerswerda aus allen Altersgruppen hatten sich am Ort des Geschehens eingefunden, um sich den Abtransport anzusehen.
Ich fange eine Ausbildung an als Industriemechaniker, habe da gar keinen Bock drauf. Also bin ich ehrlich, habe nicht die besten Noten in der Schule. Ja, und lande dann in einem Industriemaschinenbaubetrieb, die einzige Ausbildungsstelle, die ich bekomme. Ich glaube, man merkt mir das da sehr an in der Zeit dort, dass ich da nicht so Bock drauf habe. Aber habe es trotzdem abgeschlossen und ziehe dann mit 18 nach Berlin. Es gibt ja immer ganz viele Leute, die sagen, die Toten Hosen sind keine Punkband. Aber trotzdem ist mein Lieblings-Punk-Song Opel Gang von den Toten Hosen. Dann ist das natürlich so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich brauche einen Job, ne? Was kann ich machen? Wo kann ich wirklich Geld machen? Ne? Und dann war der erste Punkt natürlich Bau. Ne? Englischsprachige Punk-Songs. London Calling, ne, von The Clash. Wenn du in Marzahn-Hellersdorf über Wochen lang dieselbe glatte Fassade einrüstest, ja, dann ist das kein anspruchsvoller Job, außer körperlich. Gleichzeitig arbeite ich ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe hier in Berlin viel. Ja, bekomme auch die Geschichten mit von den Menschen, auch wovor die fliehen. Ja, und irgendwann sehe ich dann halt auch, dass so eine Berliner Organisation halt da im Irak arbeitet, im Kriegsgebiet. Ja, und guck mir das so an und denk so, wow, das will ich machen. Klar, ich möchte auch Menschen helfen, aber in erster Linie möchte ich was erleben. Klingt jetzt super narzisstisch und das ist es bestimmt auch, aber ich möchte was machen, wo die Leute zu mir aufgucken und sagen, boah, das ist ein Typ hier, ne, der macht krasse Sachen. Ja, ich reise halt los, tatsächlich in den Irak, nach Erbil, also im Norden, und bin zu dem Zeitpunkt noch komplett grün hinter den Ohren eigentlich, ja, also ich bin vorher noch nie wirklich gereist, also ja, und ja, dann stehe ich auf einmal da und fliege in den Irak. Na, ich komme aus dem Flugzeug, ist mitten in der Nacht tatsächlich, und ich stehe dann erstmal da am Flughafen mit meinem Gepäck und finde die Person, die mich abholen soll, nicht. Also das Erste, was mir auffällt, ist tatsächlich, dass es unfassbar heiß ist. Ja, also so auch nachts. Der heiße Tee auf den Straßen, den riecht man halt, weil er natürlich permanent überhitzt ist. Ja, das ist so ein Geruch, den vergesse ich auch nie wieder. Mein erstes kurdisches Wort, was ich da lerne, ist Spas. Dankeschön. Das lerne ich, weil ich im Taxi Shukram sage und der kurdische Taxifahrer beleidigt ist. Na, Shukram ist halt Arabisch und gerade zu den Zeiten war man da nicht so gut, auf Arabisch zu sprechen.
Im Nordirak versuchen kurdische und irakische Kämpfer, die Stadt Mosul vom IS zurückzuerobern. Die seit Tagen angekündigte Offensive hat in der Nacht begonnen.
Naja, zu der Lage, zu der Zeit weiß ich halt, also es ist ja sozusagen, dass der IS zu der Zeit schon auf dem Rückzug ist. Ne? Es gibt natürlich noch weiter Kämpfe dort. Ja, die Lage ist halt die, dass die Schlacht von Mosul gerade zu Ende ist. Es sind weiterhin in der Region sind halt noch letzte IS-Gebiete, ne, wo sozusagen die Offensiven darauf unmittelbar bevorstehen. Und ja, mein Job ist es halt, ich komme dahin, um die, ja, um sozusagen das Material sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen, ne, dass man in diese offensiven Staaten damit wieder arbeiten kann. Also die Fahrzeuge, ne, auch einfach eine Inventur zu machen, was ist noch da, also auch viel einfach nur putzen. Ja. Bin jeden Tag in diesem unfassbar heißen Lagerhaus und ja, höre Musik und mache da meine Arbeit. Das ist zum einen ein mobiles Krankenhaus halt, ne, und sozusagen die Aufgabe der Organisation mehr oder weniger, ja, in Nähe zur Front. Also auf jeden Fall ist es da, medizinische Notversorgung von verletzten Zivilisten zu machen. So, und natürlich brauchst du da einen Haufen Ausrüstung. Also es sind zum einen natürlich Zelte, ja, das sind Fahrzeuge, Wasseraufbereitungsanlagen, Kühlschränke, Generatoren, Beleuchtung, Kommunikation, also wirklich Unmengen an Ausrüstung eigentlich. Und meine Aufgabe ist es, das wieder fit zu machen und zu sortieren für den nächsten Einsatz. Das Schlafen unter freiem Himmel, ne, das ist für mich ein Erlebnis. Wir haben draußen geschlafen, viele haben in Zelten geschlafen. Ich aber habe Angst vor Skorpionen. Und deswegen habe ich mich entschieden, auf dem Dach vom LKW zu schlafen mit einem Kollegen zusammen. Eigentlich ist das wunderschön, ja. Also du schläfst auf dem Feldbett, was auf dem Dach vom LKW steht. Und, ne, du kannst Sterne sehen, kannst du am Horizont, kannst du die brennenden Ölfelder sehen.
Das Erbe des IS ist auch nach Monaten noch zu sehen. Bevor die Extremisten aus dem Ort Al-Qaida nahe Mosul vertrieben werden konnten, steckten sie Ölquellen in Brand. Die Feuer lodern noch immer.
Der Islamische Staat hat halt sozusagen auf dem Rückweg die Ölfelder angezündet. Also zum einen natürlich, weil der Rauch gut ist, um sozusagen die Luftaufklärung zu verschleiern, aber auch einfach, um den größtmöglichen Schaden natürlich zu machen. Irgendwann ist es dann halt auch so weit, ne, es ist wieder möglich, Teammitglieder einzufliegen und sowas. Und wir gehen wieder in den Einsatz. Und ja, diesmal gehen wir nach in die Al-Anbar-Provinz. Das ist so im Westen vom Irak an der Grenze zu Syrien. Und ja, die Stadt, der Islamische Staat wird aus der Stadt rausgetrieben. Und wir rücken sozusagen in die Stadt ein, um dort notdürftig das Krankenhaus wieder in Betrieb zu nehmen.
Der sogenannte Islamische Staat ist in Syrien weiter auf dem Rückzug. Die Terrormiliz kontrolliert nur noch kleinere Gebiete in dem Bürgerkriegsland.
Also überall sind da noch Spuren vom Islamischen Staat in der ganzen Stadt, ne? Das Krankenhaus war in den letzten Tagen weniger ein Krankenhaus, sondern mehr so ein sicherer Schlafplatz für IS-Kämpfer, ne? Also ja, man hat so das Gefühl, man kann die noch riechen, ne? Oder die sind noch hier oder sowas. Deren Zeitungen, deren Broschüren, die abgerasierten Bärte von denen liegen noch überall auf dem Boden, weil die sich natürlich versucht haben zu fliehen und sich dann die Bärte abrasiert haben. Ne? Wir bauen notdürftig eine kleine Klinik auf für die Alltags-WWchen halt. Ne? Die Leute kommen hin, die Menschen haben ja trotzdem Diabetes und Zahnschmerzen und was auch immer, ne, die dann dorthin kommen. Und ja, irgendwann reißt auch ein Großteil vom Team wieder ab. Und dann sind es eigentlich nur noch wir zu dritt. Zum einen mein Freund, mit dem ich später im Gefängnis bin. Ich überlege gerade, wie ich ihn dann am besten nenne. Wobei, der hat es schon öffentlich genannt. Simon. Genau. Auf jeden Fall sind dann am Ende nur noch Simon und Ryan und ich dort. Ja, und ja, Simon und Ryan machen halt so überwiegend so den medizinischen Teil. Zu der Zeit sind beide so in ihren 30ern, ne, und kommen aus Australien und den USA. Na, es sind halt beides exzellente Mediziner, ne? Also muss man einfach sagen, auch wirklich keine Paragraphenreiter oder sowas, sondern Leute, die machen, ne? Und menschlich einfach zwei absolut wahnsinnig beachtenswerte Leute, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ich komme dahin, weil ich ein Abenteuer erleben möchte, ne? Und weil ich es auch cool finde, Leuten zu helfen, aber man sieht ja, okay, krass, bei denen steht wirklich nicht das Abenteuer im Vordergrund, ne? Die sind halt wirklich am Helfen, ne? Und dann stehst du natürlich und denkst so, ja, eigentlich irgendwie wäre ich auch gerne so ein Mensch, ne? Ja, irgendwann ist dann halt auch der Einsatz vorbei und ja, dann gehen wir zurück nach Deutschland, ne? Und ja, für mich ist klar, ich gehe nicht mehr auf den Bau, ne? Und dann ist auch so, und auch Ryan und Simon wollen wieder einen Einsatz und so, ne? Und ja, 5 Monate später heißt es dann wirklich so, okay, wir gehen nach Nordostsyrien. Das dann 2018, ne? Und genau, also dann im Mai 2018 auch, ne, geht es dann nach Nordostsyrien. Kamischli heißt die Stadt. Die ist im Norden von Syrien. Ist eine sehr schwierige Sache, weil zum einen ist die direkt an der Grenze zur Türkei. Und die ist sozusagen nur durch Teilen, durch die syrisch-demokratischen Kräfte kontrolliert. Sondern ein Teil der Stadt ist auch weiterhin durch das Assad-Regime. Ja, also das Regime hält da zu der Zeit ein paar Stadtteile, den Militärstützpunkt und den Flughafen. Und in dieser Stadt warten wir halt darauf, dass wir endlich in den Einsatz fahren nach Raqqa. Ja, da bewegen wir uns halt, ne, da gehen wir rum und ja, gucken Fußball, ne, es ist auch gerade Fußball-WM, wir rauchen Pfeife, wir essen gutes Essen. Simon und ich sind unter anderem Teil von dem Team, die dort warten, dass wir nach Raqqa fahren. Ne, und ja, es geht nichts vor, nichts zurück. Ne, das ist halt eine schwierige Situation. Und an einem Tag, wie eigentlich jeden Tag, verlassen Simon und ich das Haus. Ein normaler Tag eigentlich, ne, es ist ein Freitag und wir fahren Taxi von unserem Haus aus zum Bazar. Und im Bazar angekommen, gehen wir aus dem Taxi raus. Simon geht erstmal in den Laden, um sich da Zigaretten zu holen. Und während ich halt draußen auf der Straße stehe, kommt halt so ein Mann auf mich zu, ne, so ein älterer, und möchte meinen Reisepass sehen. Und die Sache an sich ist zu der Zeit nicht so ungewöhnlich tatsächlich, weil es sind halt sehr viele Kämpfer vom Islamischen Staat gerade auf der Flucht in die Türkei. Ne? Gerade so diese ausländischen Kämpfer. Ne? Und wenn du jetzt da als westlicher Mann irgendwie da rumstehst oder sowas, war das eigentlich so eine gängige Sache, dass da so kurdische Sicherheitsdienste mal gekommen sind und mal geguckt haben, okay, bist du sozusagen einer von den erwünschten Gästen oder von den unerwünschten hier, ne? Und dann zeige ich dem sozusagen meinen Ausweis, ne? Meinen Reisepass mit meinem kurdischen Visum in Anführungszeichen, ne? Und er sagt zu mir, ja, komm mit. Und ich denke mir so, okay, geh mal mit, ne? Und sehe aber zeitgleich, dass es nicht nur er ist, sondern dass da auch links und rechts und vor uns und hinter uns noch Männer sind. Und die bewegen sich parallel mit uns. Und ich sehe so, scheiße, wir gehen nicht irgendwie auf einen kurdischen Checkpoint zu, sondern wir gehen auf den Checkpoint vom Regimegebiet. Ne? Und auch dann kommt auf einmal der Simon dazu, ne? Und lässt sich auch mehr oder weniger festnehmen, um mich nicht alleine zurückzulassen. Naja, es ist, glaube ich, das Ehrenhafteste, was du machen kannst. Ne? Also, weiß ich nicht, alle Leute reden immer so von Freundschaft und was auch immer. Ne? Aber das ist halt so der ultimative Beweis. Weißt du, man sagt immer in der Kneipe, sag mal, ja, mache alles für meine Freunde hier und würde sterben für meine Freunde und sowas. Aber das ist halt was irgendwie leicht gesagt ist, aber schwer getan. Wir werden da von syrischen Soldaten empfangen genommen. Es ist tatsächlich keine aggressive Stimmung oder irgendwie sowas in der Art, aber es ist natürlich schon auf so eine gewisse Art und Weise bedrohlich. Ne? Es ist jetzt nicht so, wie wenn man sich die typische Entführung im Film vorstellt, dass da der Bus ranfährt und einen vom Bürgersteig greift, ne? Sondern das ist wirklich alles eher eine sehr, sehr bestimmte, aber sehr kontrollierte Situation. Und ja, von diesem Checkpoint werden wir dann halt immer weiter reingefahren, sozusagen. Wir werden in ein Auto gesetzt, ne? Man fährt uns sozusagen in dieses Gebiet hinein, ne? Wir kommen auf so einen Militärstützpunkt. Dann, das wird so gegen Mittag gewesen sein, als die uns da hingebracht haben. Wir sitzen dann da bis spät in die Nacht und werden sozusagen befragt. Also zu dem Zeitpunkt ohne Zwang oder was auch immer, sondern mehr immer so dieses Gefühl, ja, gibt uns mal die Antwort und wenn wir fertig sind, dann dürft ihr gehen. Wir werden nicht einzeln befragt, sondern getrennt immer, abwechselnd. Und für uns natürlich zu dem Zeitpunkt die oberste Priorität, dass wir niemanden verraten. Wir haben dir natürlich gesagt, für wen wir arbeiten, was unser Name ist, Nationalität, Alter und das alles. Ne? Aber wir haben nicht gesagt, wo das Haus von uns ist oder welche Namen von lokalen Kolleginnen und Kollegen und was auch immer. Ne? Das Einzige, wo man so ein bisschen feindseliger ist, man möchte den PIN von meinem Telefon haben. Und dann kommt halt so der Hinweis, dass man dass mein Handy auch einen Fingerabdrucksensor hat. Also, dass man keine Lust hat, zu mir zu kommen, wenn man das Handy entsperren will. Wenn man dementsprechend auch einfach den Finger abschneiden könnte. Ne? Ich gebe denen dann natürlich den PIN. Die spielen mit deiner Angst. Ne? Aber ich hab in der Situation natürlich Angst bis zum geht nicht mehr. So viel Angst, dass jetzt diese Drohung, mir den Finger abzuschneiden, nicht wirklich was daran ändert, weil ich vor Augen sowieso schon die ganze Zeit habe, gefoltert zu werden. Ne? Zum Abschluss haben wir dann noch so ein Abendessen. Ne? Also wenn uns wirklich gutes Essen serviert, ne? Also auch so Pommes und Chicken Wings und alles Mögliche, also wirklich so, und sogar Pepsi. Und das essen wir dann alles zusammen, auch mit den Vernehmern. Und da ist aber, wir beide haben einfach viel zu viel Angst, um da irgendwas zu essen. Ne? Also ich kriege da auch kein Bissen wirklich runter. Dann nimmt man uns aus dem Raum raus, ne? Bringt uns in ein anderes Gebäude. Und dann gehen wir so eine Wendeltreppe runter tatsächlich. Und das muss man sich dann so vorstellen, am Ende dieser Wendeltreppe, da ist eine Gittertür und da hängt ein Mann dran, ne, mit den Handgelenken. So. Also der hängt sozusagen mit den Handgelenken über dem Kopf an dieser Tür und neben ihm steht halt so ein Wagen mit so einer Autobatterie drauf und sowas. Ne. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so gesehen habe, dass ein Mensch gefoltert wird. Ich glaube, jeder hat in diesen ersten 24 Stunden in Gefangenschaft 10 Nervenzusammenbrüche und 10 Lachanfälle. Also man ist immer so gefangen dazwischen, dass man realisiert, dass man in einer richtig schwierigen Situation ist und gleichzeitig aber auch einfach lacht, weil man es nicht wahrhaben kann, ne? Weil man das gar nicht versteht. Ne? Man hört immer Geschichten von entführten humanitären Helfern und sowas, aber man denkt ja nicht, dass es einen selber trifft. Ja, am nächsten Tag irgendwann, gegen Nachmittag, ne, dann kommt man wieder rein, ne, und sagt, okay, für euch geht's jetzt los. Ne? Und uns werden die Hände gefesselt, uns werden die Augen verbunden und wir werden aus dem Gebäude rausmarschiert und müssen uns in ein Fahrzeug setzen. Ne? Und ja, das Fahrzeug setzt sich in Bewegung und als man uns die Augenbinde abnimmt, stehen wir halt vor einem Flugzeug. Ne? Nach der Landung, ne, die Triebwerke werden abgestellt, die Tür geht auf hinten. Dann werden wir so ausgeladen aus dem Flugzeug. Und das werde ich auch noch vergessen, dass wir erstmal so auf den Boden gesetzt werden. Mir ist auch so eine sehr, sehr einprägende Erfahrung, weil die Luft ist schon kalt, aber der Asphalt, auf dem wir sitzen, der ist noch total warm. Und dann werden wir verladen, auch mit den anderen beiden Häftlingen, die noch mit dabei waren. Ne? Also weiter, man hört das ja nur, man sieht da ja nichts. Ne? Wir werden vorsichtig in den Bus verladen, ne? Die beiden anderen werden reingeprügelt. Und dann fahren wir und fahren und fahren. Der Flug hat sich ewig angeführt, die Busfahrt jetzt fühlt sich genauso ewig an. Das ist natürlich so ein entscheidender Faktor tatsächlich, so, der ganz wichtig ist in diesen ganzen Gefangenschaftsdingern, dieses zeitliche Raum-Zeitverständnis, ne? Wo man sagen muss, ja, alles fühlt sich an wie Jahre. Wenn ich die Strecke, die wir von dem Gefängnis, in dem wir waren, zum Flughafen bei Google Maps eingebe, dann steht da 20 Minuten Fahrzeit. Ne, für mich hat es sich angefühlt wie 5 Stunden. Man führt uns so eine Rampe runter, ne, in so einen Souterrain. Also das fühlt man halt, ne, man kann das ja nicht sehen. Aber dann werden uns da drin halt die Handschellen abgenommen, ne, die Augenbinden abgenommen. Und es ist so ein Büro, ne, und es hängen ganz viele Handschellen an der Wand und auch so Assad-Porträts und Fahnen und was auch immer. Da sitzen ein paar Männer am Schreibtisch, es läuft ein Fernseher, Fußball läuft, ne. Und spielt tatsächlich gerade Deutschland gegen Schweden. Und dann werden wir ins Gebäude reingeführt halt. Ne? Und das ist eine sehr, sehr komische Situation, ne? Weil du kannst halt riechen. Ne? Also, du hörst nichts, aber es ist halt wirklich so ein Geruch wie in so einem Puma-Käfig im Zoo. Ne? Und das ist unfassbar. Ne? Du merkst, da sind hunderte Leute, aber es ist totenstill. Jeder muss in einer anderen Ecke stehen, so wir dürfen uns nicht bewegen. Ne? Wir müssen mit Nase und Zehen an der Wand stehen. Und irgendwann höre ich so, die Tür geht auf. Und wird mein Freund rausgeholt. Ich stehe da und warte an der Wand. Ne? Irgendwann wache ich auf dem Boden auf, ja? Muss kollabiert sein, was auch immer. Ja? Und dann kommst du zu dem Punkt, so, wo du ja, ich schreie rum, ne? Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss auf Toilette, all das. Ne? In dem Raum ist ja nichts, das ist einfach nur ein weißer Raum mit Neonlicht, also nichts leer. Ne? Irgendwann kommt dann auch so ein Wärter, ne? Und lässt mich auf Toilette gehen, gibt mir noch so eine Plastikflasche, die ich mir mit Wasser auffüllen kann. Ne? Und dann bringt er mich wieder zurück. Dann geht kurz danach die Tür nochmal auf, dann schmeißt er noch eine Wolldecke rein, sozusagen, dass ich mich da drauflegen kann. Ne? Und ja, dann war ich auch erschöpft, ne? Bin auch wieder eingepennt. Und werd morgens so wach aus so einem Stühlerücken auf dem Flur. Ne? Und du hörst halt diese Geräusche auf dem Flur. Und irgendwann kommen die wieder und holen dich wieder raus. Du darfst zur Toilette. Und dann siehst du halt so, okay, krass, da wurden jede Menge Stühle und Tische aufgestellt draußen auf dem Flur. Und auf dem Weg zur Toilette, die sich so auf halber Treppe befindet, geht's halt eine halbe Treppe hoch zur Toilette und die Treppe runter stehen halt Männer in Reihe. Ne? Das sind alles Männer in blauen Uniformen und die stehen mit Händen, die stehen mit Nasen und Zehenspitzen an der Wand, ne? Und warten. Und ich denke mir nur nichts. Und jetzt werd nach Toilette zurück in meinen Raum. Dann muss man sich halt vorstellen, wirklich, dass da vielleicht so ein Meter oder zwei dazwischen sind, eine Luftlinie. Fängt da Stühlerücken an und Gespräche fangen an und sowas. Ne? Und von jetzt auf gleich tatsächlich eskalieren diese Gespräche. Ne? Also so, du hast so aus normalen Befragungen sozusagen werden Schreie, ne? Dann ist auf einmal nicht mehr nur der Befrager, der schreit, sondern auch der Befragte schreit, ne? Weil er geschlagen wird. Du hörst die Schläge, es wird immer lauter, ne? Du hörst Hiebe mit Gürteln oder Peitschen. Es ist eine unfassbare Geräuschatmosphäre. Ne? Vor allem ist ja nicht nur einer, sondern es sind ja 7, 8 gleichzeitig, so, ne? Denen das auf diesem Flur passiert. Denn es ist ja auch nicht so, dass einer fertig ist und dann ist fertig, sondern dann kommt halt der Nächste. Ne? Und diese Schlange ist unendlich. So, und ja, das war halt so mein erster Tag. Ne? Du hockst halt hinter dieser Tür und machst eigentlich überhaupt nichts. Ne? Und hörst halt, wie Leute gefoltert werden. Ne? Und dann lege ich mich nochmal hin. Ne? Und irgendwann werde ich wach und höre im Zimmer neben mir Kinder. Ne? Und 2, 3, vielleicht 4 Kinder. Ne? Eine hysterische Mutter, die die Kinder auch anschreien natürlich, weil die Panik hatte. Ne? Und was auch immer. Die Kinder waren super laut. Also wirklich auch anstrengend. Ne? Und für mich ist das halt auch schlimm in der Situation, weil ich einfach auch Ruhe will. Ne? Und da kommen ja dann auch so ganz komische Law-and-Order-Fantasien, die man so als Deutscher hat, raus. Ne? So nach dem Motto, ja, nach 10 Uhr muss doch hier mal Ruhe sein. Also ich bin ehrlich, ich denke da teilweise wirklich auch, dass ich die Wärter rufe, ob die jetzt nicht mal sagen können, dass die auch mal leise sein sollen. Ja? Das mache ich natürlich nicht. Irgendwann schlafe ich da noch ein. Ja? Und ist halt der nächste Moment wieder, dass ich am nächsten Morgen aufwache und höre, wie die Kinder aus der Zelle rausgeholt werden. Und da denke ich mir nicht viel. Ne? Ich denke mir so, okay, gut, müssen halt zur Schule oder irgendwie sowas. Und aber was ich dann halt gehört habe, ist halt, dass die Wärter in die Zelle reingehen, ne? Danach. Und ich habe das alles mit angehört. Ne? Und ich meine, das ist halt so ein Punkt, ne? Wo man einfach sagen muss, wir haben halt ganz, ganz viele glänzende Geschichten von Leuten, die über sich hinausgewachsen sind und unfassbare Sachen geschafft haben in Gefangenschaft, ne, um zu überleben. Und aber ich in der Situation, ich mache nichts. Ne? Ich sitze da, ich gucke die Wand an, ich fange an zu heulen, das weiß ich noch. Ich weiß heute gar nicht, heule ich da für mich oder für die Frau. Ne? Aber ja, die Realität ist, ich mache nichts. Ne? Ich probiere auch nicht, irgendwas zu machen. Ein Lied, was ich absolut mit dem Gefängnis verbinde, ist von Katy Perry, Fireworks. So, und auch generell Lieder von Katy Perry. Ja, weil das halt einfach, man hat öfters mal die Wärter Radio hören sozusagen. Und wenn westliche Musik, dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund, meistens Katy Perry. Das ist jetzt der dritte Tag, an dem ich mir mit anhören muss, wie Menschen gefoltert werden. Und ich sitze seit 3 Tagen da, höre Folter zu. Ich sitze seit 3 Tagen in einem Raum, wo ich nur eine Wolldecke habe, auf die ich mich legen kann. Und vor allen Dingen im Raum, wo ich das Licht nicht ausschalten kann. also wirklich auch so zum Irre werden. Ne? Ja, dann werde ich rausgeholt aus der Zelle und werde in einen anderen Raum gebracht. Ne? Und da werden mir die Hände gefesselt, mir werden die Augen verbunden und sowas. Und ich stehe da, einfach in der Mitte von einem Raum, ja, irgendwie. Ja, die Befragung beginnt. Ne? Es sind eigentlich wieder dieselben Fragen wie auch in Kamischlo, so am Anfang bei dem ersten Tag, als man uns hochgenommen hat. Ja, also der Vorwurf tatsächlich in den Vernehmungen, die man mir da so entgegenbringt, sind, ja, wechseln ständig. Also das kann sein, also mal sagt man mir, ich würde die Opposition unterstützen, mal sagt man, ich würde die Kurden unterstützen, aber auch ganz häufig, dass ich für Nachrichtendienste aus Israel, aus den USA oder aus Deutschland arbeiten werde. Das Problem ist, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich in der ersten Vernehmung gesagt habe, weil das einfach das Problem ist, wenn man in so Stresssituationen lügt, ist, dass man sozusagen sich nachher nicht mehr erinnern kann, was man gesagt hat. Und jetzt werde ich wieder befragt und ich kenne die Details nicht. Ja? Und das ist dann schon schwierig. Irgendwann eskaliert halt diese ganze Vernehmung. Ne? Sie sagen so, ja, hier, du lügst uns an und was auch immer. Ne? Und sagen wir so, okay, wir sind jetzt fertig mit dir, wir gehen jetzt und morgen kommen wir wieder, ne, und wir werden dir jetzt zeigen lassen, so, ne, dass wenn du morgen nicht kooperierst, so, dann wirst du jetzt gleich draußen sehen, was passiert. Sie gehen halt raus, ne, und öffnen die Tür und ich sag halt noch so, hey, es tut mir wirklich leid, so, ne, ich bitte, tut Simon nichts, ne, ich mache alles, was ihr wollt, aber tut Simon nichts, ne. Dann sagen sie so, ja, dafür ist es zu spät, den siehst du nicht mehr wieder, ne. Dann ist für mich in dem Moment natürlich klar, dass Simon tot ist. Ne? Und ja, dann natürlich völlig zerstört. Man nimmt mich dann irgendwann aus der Zelle raus, ne? Die Augenbinde runter, Handschellen bleiben nur dran und führt mich dann halt über diesen Flur. Und ja, ich muss mit ansehen, was sie mit den Menschen da anstellen. Ich stehe sozusagen dann daneben und muss mir anschauen, was die tun. Es gibt Situationen, da möchte ich gar nicht hingucken und dann wird mir so der Hinterkopf gepackt und da so drauf gedrückt, ne? So, und ja. Dann komme ich zurück in meine Zelle wieder, ne? Die Handschellen kommen runter und dann ist natürlich so ein Punkt da, wo man sagen muss, so, du hockst dann da und denkst, okay, was jetzt, ne? So, also du bist, willst rational sein, ne? Du sagst, okay, ja, also realistisch gesehen, so sagt man sich, okay, ich sterbe hier. Ne? Also man ist so und sagt, okay, ich werde das hier nicht überleben. Egal was, ne? Ich komme hier nicht lebens raus. Und dann kommt der Punkt, ja, jetzt kommen die morgen wieder und sagen, die wollen dann Antworten haben. Ne? Und du sagst, okay, dann hast du zwei Optionen. Du hast Option A, ne? Du packst morgen komplett aus und verrätst alles und verrätst auch Leute und die landen dann auch hier. Ne? Und dann bringen die dich um. Ne? Und Option 2 ist, du sagst nichts und die foltern dich, bis du was sagst und dann bringen die dich um. Und dann bist du natürlich in der Situation, wo du sagst, okay, gut, so, das Einzige, was eigentlich ist, du kannst andere noch schützen, aber für dich ist das Ding hier gelaufen. Ne? Ja, ich ziehe dann mein Hemd aus, ne, und wickel das um den Heizkörper, ne, und mach so eine Schlinge und hänge mich dann da rein. Ne? Und ja, tatsächlich auch, bis es mir schwarz vor Augen wird. Das Dumme ist, also zumindest aus heutiger Sicht das Gute, ist, dass dieser Raum eine Kamera hat und die das alles beobachtet haben. Was ich noch weiß, ist, wie alles schwarz wird und aber dann wache ich wieder auf und liege auf dem Boden und die Wärter alle über mir. Und für mich geht es dann runter in den Keller in Isolationshaft. Ne? Und ja, da unten dieser Keller, also man muss sich das so vorstellen, also erstmal, der Keller ist eine riesen unterirdische Halle. Es gibt schon so Oberlicht, da wo Tageslicht durchkommt, aber aus der Zelle raus hast du keinen Blick da drauf, weil deine Zelle ist einfach nur so eine Kiste. Die ist so 2,30 Meter vielleicht, mal 1,80 Meter. Also nicht sonderlich groß. Du hast da drin auch wieder nichts. Ne? Du hast da eine Wolldecke da drin. Es ist eine schwere Stahltür mit einem Gitterband, ne? Wo so ein bisschen Licht durchkommt und wo auch das Essen durchgegeben wird. Und abseits von da ist da nichts. Kein Bett, keine Toilette, kein gar nichts. Und das Einzige, was halt außer ein Tier sozusagen noch mit da drin ist, sind Hunderte von Kakerlaken. Wirklich, die ganzen Ecken sind voll mit Kakerlaken. Ne? Also es ist unfassbar ekelhaft, in diesen Zellen zu sein. Aber was mache ich denn, wenn ich 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate allein in einem Raum sitze? So einfach alleine mit mir selber. Ja, es gibt ja immer, wenn wir uns Hollywood angucken, dann kommt dann immer der Typ am Ende zu seiner Familie zurück und sagt, ja, alles, was mich am Leben gehalten hat, war der Gedanke an euch und dass ich euch irgendwann wiedersehe. Ne? Also das Schlimmste für mich in meiner Situation ist tatsächlich dort so Gedanken an meine Familie. Das ist das Schlimmste. Ja, also dann ist der Tag gelaufen. Ne? Ja, weil dann kommen die Gedanken, werde ich die nochmal wiedersehen, nicht, wie geht's denen jetzt, bla bla bla, ne, diese ganze Schiene. So. Ne, das ist eine ganz schwierige Sache, weil wir können unsere Gedanken nicht wirklich kontrollieren da. Ne? Und das Einzige, was wir halt machen können, ist halt unseren Kopf zu beschäftigen. Das Wichtigste ist halt einfach, seinen Kopf einfach so beschäftigt zu halten, dass der sich nicht selbstständig machen kann und dann irgendeinen Quatsch denken. Also die letzte Woche von meiner Isolationshaft bin ich wieder oben auf der Verhörtage, also nicht mehr im Keller. Und denke eigentlich so, okay, die wollen mich einfach irre machen, ne? Weil ich wirklich jetzt nicht nur mehr die 3 Tage vom Anfang, sondern 7 Tage lang oben in einem Raum mit weißem Licht bin und mir Folter anhöre. Ne? Und dann nach 7 Tagen hole ich mich raus aus dem Raum und auf einmal ist das Simon. Ne? Und das war natürlich krass, also weil ich halt wirklich seitdem fest davon überzeugt war, dass der tot ist. Ne? Das ist unfassbar. Ja, das weiß ich, das ist einfach wirklich krass. Wir wissen auch gar nicht, ob wir uns jetzt hier umarmen dürfen oder nicht oder sowas, so, was wir dann aber dürfen. Ja, und dann geht eigentlich so etwas ganz Komisches los, weil wir werden dann in diesen Raum eingesperrt wieder, ne, und dann kommen sie aber wieder und dann geht so ganz viel los. Auf einmal Haare schneiden, dann dürfen wir uns mit warmem Wasser waschen, dann bekommen wir auf einmal erstmal Häftlingsuniformen auch, ja. Dann gibt's Essen, also richtig krasses Essen und auch einen Tisch, ja, sie stellen uns da einen Tisch rein mit 2 Stühlen und dann wird's so Abend und dann bringen sie uns frische Wolldecken. Also nagelneu, und zwar nicht nur eine für jeden, sondern 3 für jeden. Ne? Hammer. Und dann abends wieder ein Abendessen, ne? Am nächsten Morgen wieder Frühstück und so. Wir haben gedacht, okay, so, wir werden getötet jetzt. Ne? Und wir werden rausmarschiert, also wir müssen raus. Ne? Also in der Situation, ne, ich gehe weiterhin davon aus, dass ich das nicht überleben würde. Und jetzt habe ich Simon noch mal gesehen, wir stehen zusammen in der Sonne. Und weiß, wir haben die Augen verbunden, Hände gefesselt, so ein Tuch über dem Kopf auch, ja. Wir stehen da und denken so, Mann, ey, die töten uns jetzt, ne? Oder ist in dem Moment wirklich okay, ja? Es ist wirklich so, okay, es ist Zeit zu gehen, ne? Wir haben gekämpft wie die Löwen, ne? Und haben uns natürlich gefühlt wie, Alter, wir haben die Folter überstanden, wir haben niemanden verraten, ne? Und jetzt töten die uns, das war für uns so, was ein Abgang, ne? Ja, die Realität ist natürlich, wir werden nicht getötet. Ja, das ist ja heute zum Glück, muss man es einfach sagen. Sondern wir müssen ein Propagandavideo drehen. So, wo wir uns beim syrischen Staat entschuldigen und sowas, ne? Und alles. Und auch da, ja, ich heule wie so ein Schlosshund. Und Simon ist entspannt. Ne? Simon ist cool, ja. Ich entschuldige mich die ganze Zeit. Simon wird gefragt, ja, do you want to say sorry? Und er so, nee, no. Ja, irgendwann werden wir dann rausgeholt und wir müssen ganz viele Treppen hochlaufen. Das ist auch ein sehr hohes Gebäude und landen in so einem Penthouse ganz oben drauf. Also man muss sich das vorstellen, man kann ja auch das Gefängnis, in dem wir waren, das heißt Palestine Branch oder Far Palestine. Also man kann das ja bei Google Maps mit Satellitenbild gucken, da ist wirklich ein Penthouse oben drauf. Und da gehen wir halt dann da hoch und sind in diesem Penthouse und treffen dort die tschechische Botschafterin. Und da muss man vielleicht so ein bisschen ausholen. Tschechien ist das letzte EU-Land, was noch eine Botschaft in Syrien hat. Und dementsprechend immer, wenn irgendwelche diplomatischen Angelegenheiten zu klären sind von EU-Ländern, dann geht das über Tschechien. Also 9 Tage später kommen wir dann wirklich frei. Der Tag der Freilassung ist wirklich merkwürdig, ne? Also, am Tag der Freilassung kommt man auf einmal und schmeißt uns unsere Straßenkleidung in die Zelle. Und dann holt man uns raus. Wir gehen eigentlich denselben Weg zurück, wie wir gegangen sind. Und diesmal halt ohne Handfesseln, ohne Augenbinden, ohne alles. Ja. Und wir gehen in die Vorzimmer, auch da am Anfang, wo wir Fußball geguckt haben am ersten Tag. Und sind da und kriegen unsere Telefone in die Hand gedrückt auf einmal. Dann immer nur so auf Englisch, you're going home, you're going home. Ja, dann gehen wir raus, ne, und werden in Autos gesetzt und werden ins syrische Außenministerium gefahren. Da müssen wir noch mal warten in so einem Raum und werden dann eine tschechische Delegation übergeben. Und ja, wir fahren zum Flughafen. Ja, und am Flughafen auch eine sehr absurde Situation, weil wir waren ja vielleicht 5 Stunden vorher noch in diesem Gefängnis und dann sitzen wir auf einmal am Flughafen in unseren Klamotten wieder Und da gibt es Sekt und Lachshäppchen und sowas. Ne? Und dann essen wir Sekt und Lachshäppchen. Und ja, dann geht es ins Flugzeug und dann geht es für uns Richtung Europa. Ne? Und nach Tschechien erstmal geflogen, weil wir auch eine tschechische Regierungsmaschine. Und am nächsten Tag geht es dann von Tschechien nach Berlin. Und ja. Und auf einmal bist du in so einer Welt, wo du auf einmal wieder überall hingehen kannst. Ja, irgendwie so, wo niemand dich irgendwo auffällt, wo du alles machen kannst, wo du essen kannst, wo keiner dir irgendwie Gewalt androht oder was auch immer, ne? Wo so du, ja, so Freiheit. Und das ist eine ganz schwere Sache, sozusagen Freiheit dann wieder zu lernen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich war nur 48 Tage in Gefangenschaft und habe Probleme danach mit der Freiheit umzugehen, die ich wieder habe, ja? Wie schlimm das für andere Leute ist. Und zu der Zeit hier in Berlin ist Hochsommer, ja, super warm und die Parks sind voll und sowas, ne. Und du stehst da und du weißt gar nicht, mit wem du reden sollst, mit wem willst du dich unterhalten. Ja, du denkst dir so, okay, du guckst dir Gruppen an, wie die im Park sitzen oder auch in deinem Freundeskreis, ja, auch mit deiner Familie und die Leute, die du liebst und was auch immer, ja, und du bist da, du kannst das einfach nicht, ne. Das ist ja auch ganz schlimm, also wie schnell du das verlernen kannst, einfach mit Menschen zu interagieren, ne, so, oder mit Menschen zu sein, so, ne. Und dann gleichzeitig kommt der Punkt natürlich, dass deine Familie auch irgendwie das sehr mitgenommen hat, ne? Und dass deine Familie das am liebsten mit dir besprechen würde. Aber du bist ja nicht selber der, der deine Familie therapieren kann. Dann stürzt du ab, ja, und dann so eine posttraumatische Belastungsstörung auf einmal, ne? So geht es so weit, dass du irgendwie mit Badehose duschen musst, weil du dich nicht mehr, weil du einfach nackt sein nicht mehr aushältst, ja. So Sachen. Dann kommen Sachen, du schläfst nicht mehr, ne? Du stehst auf einmal an einer U-Bahn-Station, steigst da aus und weißt gar nicht mehr, warum du da hin wolltest. Und das sind natürlich Sachen, wenn du überlegst, dass du vorher irgendwie wieder so mein Selbstbild, was ich hatte, ja, ich bin in krassen Ländern unterwegs und mach sowas und mach die coolen Sachen und was auch immer. Und auf einmal bist du so und merkst so, scheiße, irgendwie bin das nicht mehr, ich bin jetzt psychisch kaputt, ne?
Ja, erzähl mal, was machst du mit deinem Hund so, also wir beiden zusammen?
Ja, wir sind halt immer draußen eigentlich, ne? Also wenn es jetzt nicht in Strömen regnet oder sowas, spazieren gehen. Na, es ist halt erstmal wichtig, dass man, weil ja generell mal hast du ja auch mal einen guten Einfluss, ne? Aber natürlich auch, wenn du dich dann immer so verkriechen möchtest oder so, das kannst du dann halt nicht mehr, ne? Also so, du musst halt morgens raus, ne? Aber das ist halt so schon so ein Punkt, wo man, ich sage, es ist halt schon, keine Ahnung, ist halt gut, weil man hat dann auf einmal eine Verantwortung wieder, ne? Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren draußen. Ja, ich möchte wieder zurück in die humanitäre Hilfe. Ne? Und ich habe jetzt 3,5 Jahre verbringe ich damit, mich weiter zu qualifizieren und was auch immer. Ich mache einen Sanitäter. Ich gehe auf verschiedene Schulungen, Weiterbildungen im Bereich taktische Medizin. Also gerade ja, Medizin in wirklich ja, also Verwundetenversorgung unter Gefahrenbedingungen, ne? Oder sowas. Ne? Und mache gleichzeitig noch mal 6 Monate eine Ausbildung zum Personenschützer. Genau, also das hier ist tatsächlich so das Standardwerkzeug zum Stillen von kritischen Blutungen an Arm und Bein.
Also was wäre so eine Situation zum Beispiel, wenn ich, du bist halt verletzt, ist kein Krankenhaus in der Nähe.
Genau. Die klassische Situation ist, hier wurde das Bein weggesprengt, ja. Es könnte aber auch einfach ein schwerer Unfall sein, ein Verkehrsunfall, wo eine Extremität zum Beispiel offener Bruch mit einer sehr, sehr starken kritischen, mit einer sehr, sehr starken Blutung.
Gerade jetzt so zum Beispiel für mich so mein Ansatz, jetzt mal als Beispiel, ne? Das Beispiel Entführung. Ja? So. Wenn ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen, ja, ich möchte, dass die Leute lernen, die gehen in 1000 verschiedene Länder und ich könnte denen jetzt super geile Skills zeigen, wie sie sich Handschellen öffnen können und wie sie, was weiß ich, die Uhr am Sonnenstand ablesen können oder irgendwie so solche Sachen, ne? So, aber der Fakt ist ja, ich bereite die Leute auf eine Gefangenschaft vor, ne? Und ich weiß nicht, falls sie entführt werden, ich kann nicht sagen, was für eine Form von der Gefangenschaft das ist. Ich habe aber zum Beispiel Faktoren, die sind immer die gleichen. Ne? Zum Beispiel Isolation, Einsamkeit und solche Thematiken, ne? Die eine sehr große Rolle spielen. Also gerade so das Thema Einsamkeit und auch immer ja, Langeweile zum Beispiel. Wenn du 5 Wochen sitzt, dann frisst Langeweile dich auf. Ne? Aber wo ist denn da mein Handlungsspielraum in der Situation?
Und hast du das jetzt schon mal eingesetzt?
Ich habe sowas hier in einem normalen Freitagabend eingesetzt. Hier Kottbusser Tor, Messerangriff gegen eine Person. Also ich bin da vorbeigekommen sozusagen und da war eine Person, die durch ein Messer verletzt wurde und die eine sehr, sehr starke arterielle Blutung hatte. Ne?
Also immer mein Hauptding ist tatsächlich ne, der Kopf. Der Kopf muss fit sein. Und das ist ganz klar, wenn ich meinen Kopf nicht beschäftige, dann beschäftigt er sich selber und das ist meistens halt negativ. Ne? Also das heißt wirklich, es klingt super dumm, ne? Aber zum Beispiel solche stupiden Aufgaben wie Kopfrechnen zum Beispiel, ne? Das hat mir in meinem Fall extrem geholfen, ne? Weil es halt einfach ist, du brauchst eigentlich alle deine Gedankenkraft aufs Rechnen und kannst nichts anderes und du machst halt trotzdem was. Ne? 572 geteilt durch 343 im Kopf. Dauert ewig und ganz ehrlich, du rechnest auch nicht zweimal nach, so um zu gucken, ob es stimmt. Aber du hast dich an einer so einer Aufgabe eine halbe Stunde beschäftigt und brauchst eigentlich all dein Gehirn und kannst an gar nichts anderes denken in der Zeit. Ne? Na, ich wohne halt in einem Wohnprojekt ne, mit mehreren Leuten zusammen. Na, ich wohne halt in einem sehr großen Haus in Berlin-Kreuzberg. Ne? Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir betreiben hier ein Sozialbüro. Wir haben einen Konzertsaal. Ne? Wir haben Proberäume im Keller, die wir vermieten. Wir haben Sportraum. Wir haben eine Kneipe. Dazu einen großen Garten, ne? Einen großen Hof. Gut, gibt's ja Leute, die stellen sich das immer so vor, als würden dann in solchen Gebäuden alle Leute nackt rumlaufen oder was auch immer. Weil hier haben wir alle eigentlich einen gut gefüllten Kleiderschrank, den wir auch nutzen. Ja, und es ist halt wie Leben in einer großen WG eigentlich. Ne? Ich mag die Geräuschkulisse. Ne? Also ich mag, dass man eigentlich irgendwie merkt, dass eigentlich immer irgendwie jemand zu Hause ist. Ja, das bringt natürlich auch viele Vorteile, weil ich so ein klassischer Schlüsselvergesser bin. Ne? Also ich komme eigentlich immer wieder rein. Ich sag mal so, ich glaube, was mir viel geholfen hat, ist, dass ich mich hier nicht zurückziehen konnte. Ne? Also sag ich mal, hätte ich jetzt irgendwo alleine gewohnt, dann wäre ich halt danach irgendwie einfach in meine Wohnung verschwunden. Und hier war ich aber schon damit konfrontiert. Also hier konnte ich mich nicht einfach irgendwie so ein Schneckenhaus zurückziehen oder sowas. Ne? Und da sind auch ganz viele Sachen. Ne? Einfach so, sag ich mal, dass ja trotzdem, du hast am Wochenende Konzerte, ja, und die Kneipe ist offen und was auch immer. Ne? Also du hast ja trotzdem auch immer Leben um dich herum.
Hast du noch Fotos oder irgendwas, was du mir zeigen kannst in deinem Zimmer? Was
für dich überhaupt? Ich habe halt so ein paar Fotos noch, ne? Wenn man das so guckt, ne? So. Na, hier, das sind halt Simon, Ryan und ich, ne? So, und das war in Al-Qaim, ne? Das war jetzt sozusagen die letzte irakische Stadt, die vom IS gehalten wurde. Ja, und das war halt, da vorm Krankenhaus sozusagen, wo wir waren, ne?
Mit Schutzwesten?
Genau.
Wie ist es mit Simon? Also die Tatsache, dass er so mitgegangen ist. Was löst das bei dir aus? Es ist ja auch eine krasse Geste gewesen in dem Moment.
Das ist tatsächlich ein richtig schwieriges Thema, ne? Zum einen, so, ne, weil ich weiß, dass das sozusagen das ist einer meiner engsten Freunde, ne? Und das ist ja nicht nur, dass der irgendwie sein Leben für mich riskiert hat in der Situation, ne? Sondern ich weiß auch, dass der alles, was ich da erlebt habe, auch wahrscheinlich erlebt hat. Ne? Und das halt sozusagen, weil er mich nicht alleine lassen wollte. Ne? Und wenn man dann irgendwie sieht, wie man damit zu kämpfen hat und sowas, und man weiß, dass ein anderer Mensch auch damit zu kämpfen hat, und zwar wegen einem selber, ne? Dann ist das nicht einfach, ist auch nicht einfach für eine Freundschaft. Ne? Weißt du, man sagt immer in der Kneipe, sag mal, ja, mache alles für meine Freunde hier und würde sterben für meine Freunde und sowas. Aber das ist halt was irgendwie leicht gesagt ist, aber schwer getan. Und jetzt hat er sozusagen einen Freund, der hat es halt einfach bewiesen. Na, er hat es halt einfach gemacht. Ne? Und ich stehe da und weiß gar nicht, weiß für mich gar nicht, hätte ich das auch getan. Oder wäre ich dazu überhaupt in der Lage gewesen. Ne?
Weißt du, ob er es bereute?
Ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube, Simon ist einer der reinsten und pursten Menschen, die es gibt. So. Ich glaube, dass der die Fragen, die ich mir jetzt zu der Sache stelle, sich noch nicht mal ansatzweise fragt. Na, ich glaube, das Verrückteste eigentlich an dieser ganzen Sache, und das ist auch was, warum es mir eigentlich immer auch so an so einem Abschluss fehlt, ist immer die Frage, warum? Warum sind wir dann ins Farfalastin-Gefängnis gekommen? Tatsächlich eines der schlimmsten Orte, so, an denen du landen kannst. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel dann zu den deutschen Behörden gehe und sage, ja, ich möchte jetzt die Hintergründe meiner Entführung wissen, das sagen die mir auch nicht. So, ne? Und vielleicht ist es auch ganz gut, es nicht zu wissen. Ne? Also ich weiß es nicht. Aber der Witz an der Sache ist, und das ist ja ganz oft, dass ganz viele Leute irgendwie immer zu mir kommen, ne? Und mich fragen, so, ja, warum haben die das gemacht? Und dann sage ich immer, naja, ganz ehrlich, ich war ja drin, also mir hat ja drin gar niemand was gesagt. Ne? Also im Gefängnis hat mir nie irgendjemand irgendwas erzählt. Ne, man denkt irgendwie, man kommt zurück und jetzt wird alles gut und man kann mit jeder Situation umgehen oder was auch immer. Die Realität ist, du bist, ja, hast Angststörungen, ne? Du kriegst Flashbacks. Ja, ich ziehe dann mein Hemd aus, wickel das um den Heizkörper und mache so eine Schlinge und hänge mich dann da rein. Ne? Und ja, tatsächlich auch, bis mir schwarz vor Augen wird. Sogar lustig, ich habe das Hemd tatsächlich noch hier. Das ist auch hinten im Rücken, deswegen noch eingerissen von der Belastung. Das hier kann man das sehen, ne? Naja, ist halt ein olivgrünes Hemd, ne? Ist so ein Sommerstoff, ne? Dass man das auch bei gutem Wetter tragen kann. Und ja, hier kann man halt noch sehen, ne? Wo das eingerissen ist dann. So, und das habe ich halt aufgehoben. Das, ja, habe ich im Kleiderschrank. Bis heute trage ich auch manchmal noch, aber selten. Ja, also das ist jetzt tatsächlich nicht so, dass mich das dann triggert irgendwie, ne? Also ich fand das eher super wichtig, das Hemd zu behalten. Und ja, dann habe ich es behalten. Ja, das ist halt so der Innenhof, ne? Ich habe halt hier mein ganzes Vogelfutter, ne? Wie so ein Vogelhaus, aber das habe ich das leider dieses Jahr nichts eingezogen. Also bisher ist da noch nichts drin, aber kommt vielleicht noch. Ne? Dann habe ich hier so ein Nest tatsächlich, da brüten immer zwei Tauben, aber die sind im Moment noch nicht da. So, aber habe ich tatsächlich letztes Jahr habe ich da zwei Taubenküken gehabt. Ne? So, und hast du halt hier den Baum, ne? Mit ja, Meisen. Das ist so. Ist doch verrückt teilweise, ne? Weil, ne, dann kommen die auch wirklich richtig in den Raum rein, die Vögel und sowas. Ich habe es auch teilweise manchmal so, wache ich morgens auf irgendwie so und bewege mich und dann sitzen da Vögel auf dem Hochbett und sowas. Was mich, sag ich mal, wenn ich an die Leute denke, am meisten bewegt, ne? So, dass sie auch wirklich wir Unbekannte waren. Ne? Wir hatten keine persönliche Verbindung und jedem von denen hätte das egal sein können, ob ich irgendwie da hocke und weine oder nicht. Ne? Stattdessen riskieren die ja sogar noch was, ne? Dass die mir zum Beispiel den Keks geben. Ich glaube schon, dass ich an das Gute im Menschen glaube, ne? Aber ich würde das auch nicht überbewerten. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, prinzipiell sind alle Menschen erstmal gut oder was auch immer. Und dass ich jetzt irgendwie durchs Leben gehe und immer erwarte, dass irgendwo Leute kommen, die unfassbar tolle Menschen sind. Ne? Ich glaube tatsächlich eher, dass in vielen Situationen auch, ne, wenn du an so einem Ort bist, wo du eigentlich mit so viel Schlimmem und so viel Schlechtem konfrontiert bist, so, ne, dann ist das eigentlich so das Letzte, das Einzige, was sie dir nicht nehmen können, ist halt gut zu sein da drin. Ne? Ich weiß nur nicht mal, ob die Jungs, die mich da auf dem Gang angelächelt haben beim Toilettengang, ob die noch leben. Oder sind die frei? Oder haben die es vielleicht sogar aus Syrien rausgeschafft oder was auch immer, ja? Ich weiß ja noch nicht mal, ob die Person, die mir diesen Keks zum Beispiel gegeben hat, ob die noch lebt. Überleben ist keine ehrenvolle Sache. So, ne? Überleben ist Überleben und nicht mehr.
Entführt in Syrien. Vom Umgang mit Extremsituationen. Ein Feature von Patrick Battarilo. Ton und Technik Gunther Rose. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Thilo Guschers und Jenny Marenbach. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.